Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich freue mich heute außerordentlich, gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Franz Kubilum, Host des Podcasts Behind the Sea, Philipp Paschen, CEO und CDO der Witzemann-Gruppe, in Pforzheim zu besuchen, um mit ihm vor und hinter die Fassaden eines CEOs zu schauen, mit ihm über den Wert und die Innovationskraft eines eigenen Digital-Apps sich auszutauschen und über das Machen zu sprechen. Denn ohne Machen lässt sich auch ein 160 Jahre altes, sehr erfolgreiches Unternehmen nicht immer wieder neu erfinden und transformieren. Ich wünsche euch viel Freude an unserer ersten Co-Produktion Behind the Sea und Mission Machen.
Philipp, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Franz, hallo Christian.
Du hast schon gesagt, Christian ist heute auch zu Gast. Christian, herzlich willkommen.
Danke Franz, danke Philipp, dass ich dabei sein darf.
Absolut, eigentlich sind wir beide ja heute Gäste, weil wir sitzen heute bei Witzemann, wo du CDO und COO bist. Das wirst du uns gleich nochmal erzählen. Aber nur damit die Zuhörenden nicht verwirrt sind, das ist eine Cross-Episode aus Mission Machen, Christian sein Podcast, und aus Behind the Sea, einem Podcast, die das auf meinem Kanal gerade hören, die wissen das. Und wir haben heute zusammen einen Gast, und genau weil eben Mission Machen meiner Meinung nach und auch Christian seiner Meinung nach ein wesentlicher Bestandteil deiner Tätigkeit hier bei Witzemann ist, haben wir eine Cross-Episode, und zwar die allererste in der Geschichte gemacht.
Das freut mich natürlich riesig. Ich mag neue Sachen sehr gerne.
Genau, also du setzt den Ton sozusagen für alle folgenden Episoden noch. Bevor wir starten, erzähl uns doch mal, wer du bist, stell uns vor und sag uns, was dein Thema ist.
Ja, also du hast schon gesagt, mein Name ist Philipp Paschen. Ich bin mittlerweile 51 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich arbeite hier im Familienunternehmen der Witzemann-Gruppe in Pforzheim, jetzt auch schon ungefähr 20 Jahre. Und Witzemann ist ein Familienunternehmen, das ist 170 Jahre alt. Das mal zu mir persönlich. Und ja, was mache ich bei uns im Unternehmen? Du hast das vorhin ganz kurz gesagt, ich bin der COO und der CDO. Damit können jetzt nicht alle unbedingt was anfangen. Also ja. Ich kümmere mich bei uns im Haus um die Produktion, die IT und alles, was mit Bauen zu tun hat. Also Operations und Digitalisierung.
Ja. Ist eigentlich eine untypischere Kombination, oder? COO und CDO?
Ja, was meinst du, Philipp?
Fair enough, auf jeden Fall. Es ist relativ ungewöhnlich, treffe auch gar nicht so viele von meiner Sorte. Ja. Ich sage natürlich immer, es ist die beste Kombination, die es überhaupt geben kann. Denn man kann viele Dinge, die mit dem Industrie 4.0 und IoT zu tun haben, dann halt in seiner eigenen Produktion gemeinsam mit der Produktion umsetzen. Also ich finde das natürlich super.
Ja, das stimmt. Ja, unbedingt dranbleiben. Wir werden natürlich auf das Thema Transformation noch ziemlich eingehen, gerade weil Witzemann ja auch eine Firma ist, die dafür steht. Magst du mal kurz nochmal vielleicht so ein bisschen die Historie auch erwähnen für die Leute? Ich meine, viele kennen es, weil einfach die Produkte auch in sehr vielen Maschinen und in sehr vielen Industrien verwendet werden. Aber nochmal kurz, warum ist Witzemann denn so ein toller Transformator?
Also Witzemann ist auf jeden Fall ein Hidden Champion. Vielen Dank für die Blumen. Man kennt uns natürlich, wenn man in den entsprechenden Industrien unterwegs ist. Wir haben 1854 unser Unternehmen gegründet, also heute sind wir in der fünften Generation und haben den sogenannten Metallschlauch erfunden. Das kennen der ein oder andere von der Dusche oder von der Waschmaschine her, da kennt man dieses Produkt. Und ausgehend davon haben wir jede Menge anderer Produkte entwickelt, die halt flexibel sind und bestimmte Bewegungen aufnehmen oder Medien führen. Und das machen wir jetzt schon ziemlich lange, du hast ja auch gerade gesagt, und haben zwei große Transformationen geschafft. Ja. Wir kommen wie vieles aus unserer schönen Stadt Pforzheim aus der Schmuckindustrie und haben dann praktisch die Industrie uns erschlossen mit den Metallschläuchen und sind dann in den 1990er Jahren in die Automobilindustrie eingetreten. Und das ist nochmal eine ganz andere Art von industrieller Fertigung und von den Qualitätsansprüchen. Das haben wir gemeistert und es sind schon Disruptionen. Das heißt, das alte Geschäftsmodell wird doch in großem Stil aufgegeben für ein neues. Das ist der Unterschied zwischen, sag ich mal, Change und Transformation.
Ja, das ist schon ein ganz schöner Schub, also aus der Schmuckindustrie sozusagen dorthin zu gehen. Das muss man sich erstmal trauen und muss erstmal technisch abgebildet kriegen, glaube ich, oder überhaupt diese Chance sozusagen sehen. Ja, da werden wir, glaube ich, auch später noch ein bisschen drüber sprechen, wie man eigentlich rechtzeitig sieht, dass man sich transformieren muss und nicht erst, wenn es zu spät ist.
Ja, und ich hätte jetzt gesagt, es ist auch dann natürlich eine Meisterleistung, sein Team, sag mal, in diese Transformation mitzunehmen, dieses Team zu bewegen, und das würde uns natürlich auch interessieren, wie es dir gelungen ist und vermutlich auch in Zukunft gelingen muss.
Ja, also die anderen beiden Transformationen, so alt bin ich jetzt auch. Da war ich nicht dabei. Ja, ich denke, je größer so ein Unternehmen ist, desto aufwendiger ist natürlich das Thema Transformation und desto mehr braucht man ein großes Team, klare Botschaften. Ich denke, bei der allerersten Transformation, da waren wir ja ein Schmuckunternehmen, schon relativ lang, und hat dann praktisch das Fertigungsprinzip von der Goldkette auf den Metallschlauch übertragen. Damals gab es halt auch noch keinen Normkontrollrat und keine ISO-Zertifizierung und sonst irgendwas. Da war es wahrscheinlich einfach noch eher machen, ganz in deinem Sinne. Hat ein Unternehmer unternehmerisch gedacht und hat gesagt, hör mal, diese Schmuckkette, die kann man doch auch in der Industrie einsetzen. Damals gab es halt gar keine Metallschläuche und hat dann das Patent angemeldet. Und die zweite Transformation ist eher so eine, ja, vielleicht auch dem Zufall eine Chance geben, ne, eine andere Industrie kam auf. Wir waren damals schon sehr breit aufgestellt und konnten halt die Produkte, die wir damals hatten, auch in neue überführen und in andere Industrien einsetzen. Das sind wir heute an einer ganz ähnlichen Schwelle. Da kommen wir später noch dazu.
Ja, sehr spannend. Ja, erzähl uns doch mal, wie sich das eigentlich ergeben hat. Also wie bist du sozusagen dorthin gekommen, wo du heute bist? Das war ja deine erste geschäftsführende Rolle 2015. Aber mach mal so einen kurzen Abriss, wie du in die Rolle gekommen bist.
Ja, ich habe keinen so ganz geraden Lebenslauf. Also ich habe im ersten Leben Architektur studiert. KIT in Karlsruhe war ein sehr herausforderndes Studium. Als wir damals damit fertig waren, war das so eine epische Baukrise. Bisschen vergleichbar zu was jetzt gerade passiert. Da waren die Chancen auch nicht so gegeben. Man hat das aber auch vielleicht auch schon im Studium ein bisschen gemerkt. Und dann gab es natürlich die Verbindung ins Unternehmen, gab es schon immer. Und ich habe dann auch nochmal an der TU München, die ich so ein bisschen auch als meine Heimatuni bezeichnen würde, nochmal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und das hat mir halt dann sehr, sehr, sehr gelegen. Und zwischendurch war ich aber auch schon im Unternehmen und zwar noch in meinem alten Job. Ich war hier im Facility Management, ganz normaler Mitarbeiter, habe mich um Büroumbauten, Umzüge, all solche Geschichten bemüht, mal Türen bestellt, solche Sachen, Handwerker koordiniert. Also ganz unterstes Level, ganz normal eingestiegen, war eine schöne Zeit, hatte mal wenig Verantwortung.
Ja.
Und hatte dann nach meinem Wirtschaftsingenieurstudium eine Assistenzstelle beim damaligen CEO gehabt. Das war natürlich ein ganz anderer Turf. Ne? Da ging der Zug natürlich mit 350 km/h ab. Ganz andere Umgebung, hart am Wind, damals auch voll Automobilindustrie. Und war dann auch Teamleiter von einem ganz kleinen Team, wo wir uns schon sehr viel mit Transformation beschäftigt haben, Lean Management. Dann war ich Abteilungsleiter. 2015 wurde ich dann fürs Operative ernannt. Also relativ lange Laufbahn auch im Haus, über 19 Jahre. Bin dann COO geworden für Operations und 2017 habe ich dann meine Titelsammlung erweitert, bin stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung geworden und dann habe ich die Digitalisierung mit übernehmen dürfen, bin dann CDO und COO. So bin ich dann bei uns im Unternehmen durch alle Ebenen hindurchgewandert bis in die Geschäftsführung.
Klasse. Was würdest du sagen, ist so eine gute Schule für die Geschäftsführung? Weil viele Leute, die haben das so gemacht wie du, die waren auch mal Stellvertreter oder die waren zumindest mal im Assistenz der Geschäftsführung oder Vorstandsassistent. Würdest du sagen, dass das eine gute Schule ist?
Ich schreibe ja auch bei mir im Referat ab und zu Stellen aus. Da hatte ich neulich auch einen Bewerber, der hat mir echt ganz gut gefallen. Und ich gesagt, ja, warum willst du die Stelle haben? Ich sage, ja, wir Geschäftsführer lernen. Da habe ich gesagt, oh, das wirst du hier nicht lernen. Der Referenzstelle kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Gibt es eine ordentliche Vorbereitung für das Thema Geschäftsführung? Also ich denke, man muss schon ein gewisses dickes Fell auch nach einer Weile kriegen. Man muss stabil bleiben. Das heißt, nicht nur, sag ich mal, inhaltlich gut aufgestellt sein, sondern eben auch das Ganze mit den Menschen ganz gut beherrschen. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, in welcher Richtung ich mich bewege. Aber ich werde natürlich ohne einen guten Zugang zu den Menschen auch höchstwahrscheinlich kein sehr zufriedener und erfolgreicher Geschäftsführer sein. Ich habe mal beides verbunden. Man kann mit direktiver Führung auch sehr erfolgreich sein. Aber ob man dann wirklich so zufrieden ist und ob einem die Leute so mögen, ich glaube, die Zeit ist über dieses Führungsmodell auch hinweggegangen.
Ja.
Deine Frage war natürlich, was ist eine gute Vorbereitung? Also, wenn ich jetzt auf meinen Job gucke, der ist einigermaßen verrückt, weil im Operations-Bereich halt permanent Sachen auf dich niederprasseln. Also ich habe so 30 bis 40 Termine in der Woche. Ne? Also 300 bis 400 Termine in 10 Wochen. Und es wechselt halt auch alle 15, 30, 45 Minuten irgendwie so das Thema. Und das kann wirklich in meinem Bereich sein, sage ich mal ganz überspitzt, von der Katze im Lichtschacht, vom Facility Management bis zu einer Reklamation von einem Lieferanten sein. Kann man sich darauf wirklich vorbereiten? Es gibt ja auch Startup-Gründer, die sind sehr, sehr jung und die schaffen das ja auch ganz toll. Also Erfahrung alleine kann es nicht sein. Ich würde aber mal vermuten, dass Leute, die in eine Geschäftsführung gehen, doch bereit sind, auch eine Extrameile zu laufen und auch ein bisschen was von sich selber opfern. Also zu freizeitorientiert, denke ich, wird es halt leider nicht funktionieren. Hm. Und man braucht eine gute Frustrationstoleranz und irgendeinen, bei dem man sich ausweinen kann.
Ja.
Ja. Podcast zum Beispiel.
Ja. Ja. Ja, gehen wir mal so ein bisschen auch in das Thema Mission machen rein. Wir sind ja vorher auch hier durch Witzelmann gelaufen. Du hast uns einiges gezeigt, war mega beeindruckend und sind dann im Digital-Lab sozusagen bei euch geendet,
ja,
bevor wir jetzt hier reingegangen sind ins Podcast. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen was über das Digital-Lab.
Also das Digitallabor ist ein Produkt unserer Digitalstrategie, die wir für 2025 mal aufgesetzt haben, und zwar so im Jahre 2018.
Mhm.
Da haben wir systematisch Digitalisierung betrieben. Vorher haben wir das natürlich auch gemacht. IT war da auch schon fleißig. Aber dann kommt ja dieses ganze Thema der digitalen Transformation dazu. Also neben dem ganzen ERP-Kern, die digitalen neuen Technologien zu integrieren. Und wir haben dann nach einer Weile gemerkt, es ist sehr schwer, Digitalisierung für alle erlebbar zu machen und für zu begeistern, wenn man es halt nur in Präsentationen macht. Mhm. Obwohl wir eigentlich ganz gute Präsentatoren sind.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, brauchen unbedingt so einen Raum, wo sich das alles so ein bisschen kristallisiert und wo man physisch mit den Apparaturen arbeiten kann. Das haben wir dann 2019 hier gegründet, wie viele andere auch. Aber ich denke, wir haben gut durchgehalten, jetzt bis 2024. Starke 750.000 investiert in Hardware und auch in Personal. Und wir haben hier im Wesentlichen 5 Bereiche, in denen die Mitarbeiter im Wesentlichen arbeiten. Dafür gibt es dann bestimmte Mittel und die Vorgabe, dass man sich innerhalb von 6 Monaten mindestens einen internen oder einen externen Kunden sucht, sodass das nicht zu sehr im freien Raum sich bewegt und am Ende kommt dann nichts bei raus. Das hat bis jetzt eigentlich gut funktioniert.
Was ist euer Rezept im Vergleich zu den anderen? Weil du sagtest, die anderen haben damit möglicherweise wieder ihre Digitallabors oder ähnliche Fazilitäten eingestampft. Ihr habt es behalten, ihr seid weiterhin kräftig dabei. Was ist euer Rezept und ist das, sag mal, letztendlich das der Maßstab der Innovation oder euer Regulativ für Innovation?
Also Christian, wenn man ins Machen verliebt ist, muss man ganz stark auf sich selbst gucken und sich auch von außen nicht verrückt machen lassen. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Das haben die auch alle miteinander gemeinsam. Und es gibt natürlich Digitallabore unterschiedlichster Größe mit unterschiedlichsten Aufträgen. Manche gehen dann eher wieder zurück, manche starten da stark durch. Wir haben da auch mal einen Benchmark gemacht, was andere so tun. Manche sind auch wirklich noch stärker entwickelt als wir. Aber wenn ich jetzt in unsere Größenklasse reingucke, denke ich, haben wir da einen guten Aufschlag gemacht. Was uns unterscheidet, kann ich nicht so genau sagen, weil nicht jeder unbedingt in deinem Podcast landet und alles sagt. Was wir aber tun ist, also es muss schon einen Bezug geben zum Rest des Unternehmens.
Ja,
also man muss irgendwas anbieten, ein Dienstleister sein, das ist das eine. Also ich teache Roboter für die Produktion. Ja, ich benutze die HoloLens, um Maschinen einzufahren. Es muss immer wirklich relativ schnell irgendwas kommen, womit man was anfangen kann. Aber nicht gleich, weil sonst geht die Kreativität ja wieder flöten. Also man darf schon ein bisschen spielen. Ja. Man muss aber dann immer einen guten Use Case finden. Ob das jetzt andere nicht so machen, kann ich gar nicht so genau sagen. Bei uns ist es so, wir sind zumindest zufrieden mit dem, was wir tun. Und wir sehen auch, dass die Leute sehr gerne in diesem Digitallabor arbeiten. Stimmung ist da echt tipptopp. Also die Mischung ist scheinbar ganz ordentlich. Noch ein anderer Aspekt ist, die Jüngsten, die hier bei uns aktiv sind, sind diese OKI-Praktikanten, die sind so 15. Die sind 3-4 Tage da. Ja. Und dann geht es aber je nach Aufgabenstellung wirklich bis zum richtig erfahrenen Techniker und Ingenieur in den 60ern. Ja. Und das sind assoziiert, sage ich mal, locker 100 Leute in den jeweiligen Projekten mit drin. Vielleicht ist es das. Wir sind auch auf dem Campus, wir sind nie rausgegangen, das hätten wir uns gar nicht leisten können. Bei uns kann man hier im Prinzip durchlaufen, ja. Man ist auch eingeladen, wir haben auch viele Formate, wo wir extra Leute ins Lab einladen. Das sind so ein paar Dinge, die zumindest bei uns ganz gut funktionieren.
Ja, eine Sache ist auch mir hängen geblieben, wo wir gerade eben rumgelaufen sind. Und zwar habt ihr einen internen Bewerbungsprozess, wo man sich auf diese Innovationsthemen bewerben kann. Und die Leute werden dafür freigestellt. Und dann habe ich mir als erstes gedacht, okay, das ist, muss man auch erstmal covern können, also ressourcentechnisch. Und man muss es auch erstmal dann bei dem jeweiligen Vorgesetzten durchkriegen. Und dann hast du gesagt, dafür braucht man die Geschäftsführung im Kreuz. Und ich glaube nicht, dass das was ist, was wirklich jedes Unternehmen da draußen macht.
Ja, also zumindest ganz am Anfang braucht man die Geschäftsführung dafür. So war es auch. Man muss sagen, wir wollen das explizit haben. Wir machen so Geschäftsmodell-Innovationssprints, also mal eine ganze Woche geblockt durch mit externer Begleitung. Und da haben wir meistens 10 oder 15 Plätze und man muss sich tatsächlich dafür bewerben. Man muss sagen, ich habe da Lust mitzumachen. Die Aufgabenstellung ist vorher ungefähr bekannt. In welche Richtung soll es gehen? Nachhaltigkeit, Vernetzung. Und es bewerben sich dann doch auch mehr, als wir eigentlich auch Platz haben. Und es ist schon mal ein Garant dafür, dass die, die teilnehmen, sich freuen und mitmachen. Das ist schon mal ganz wesentlich. Und dann ist es natürlich so, gibt es auch den direkten Vorgesetzten. Ja. Und da erleben wir schon, dass alle sagen, naja, klar, für das Thema Geschäftsmodell Innovation, da stelle ich die gerne ab, dann sind die motiviert. Aber die fehlen natürlich auch im Tagesgeschäft. Und das muss dann ja auch irgendeiner kompensieren. Und dann ist es schon wichtig, dass man sagt, das Thema Geschäftsmodell Innovation, das ist das, was du meinst, das ist von der Geschäftsführung auch so gewollt, dass mal ein wertvoller Ingenieur, eine wertvolle Technikerin oder andere Mitarbeiter da wirklich mal eine Woche weg sind. Und die sind dann wirklich eine Woche off Campus. Die sind nicht hier auf dem Campus und können dann permanent angerufen werden, sondern die sind wirklich weg. Mhm. Ja. Und das leisten wir uns. Mhm. Kommt unwahrscheinlich gut an.
Hat denn das Digital Lab dazu im Wesentlichen beigetragen, diesen digitalen Mindset in eurer Organisation tatsächlich dann auch auszuprägen? Ich meine, das wird ja sicherlich auch ganz wesentlich sein für die Zukunft. Vielleicht kannst du auch da noch ein paar Takte dazu sagen.
Ja und nein. Alle, die hier arbeiten, die haben das natürlich stark. Ich habe vorhin gesagt, das sind so mal geschätzt 100 Leute, die immer wieder assoziiert sind, die das auch gut finden. Und auf der anderen Seite muss man auch so sagen, wir sind ja hier im dritten Geschoss. Ja, nicht jeder kann auch fußläufig hier rein. Es gibt deswegen extra Formate. Einmal im Quartal laden wir unsere Werker ein von bestimmten Abteilungen. Somit die schönsten Termine, weil man erstmal sieht, wie wahnsinnig sich die Werker auch für die Technologien interessieren. Die haben auch alle Kinder und teilweise haben die auch ihren 3D-Drucker zu Hause. Sollte man immer aufpassen.
Wahnsinn, okay.
Wir haben eine Runde nur für Ingenieure. Wir machen wahnsinnig viele Einladungen von allen möglichen Wissensgruppen aus der Stadtgesellschaft zum Beispiel. Auch Politiker kommen mal vorbei, politische Organisationen. Wir müssen auch viel Werbung dafür machen, denn jeder hat ja seinen Job und kann nicht sagen, ich bin mal eben eine halbe Stunde im Digitallabor, trinke dann Kaffee. Also wir machen auch internes Marketing dafür.
Super, super. Du bist ja ein Alumni von TUM.
Richtig.
Kennst du Unternehmer TUM?
Richtig.
Kennst vielleicht den Makerspace? Da habt ihr quasi im Pforzheim einen eigenen Makerspace aufgebaut, wo im Prinzip digitale Technologie nahe bringt. Auch nicht nur der Gesellschaft, hier den Witzenmann-Leuten, sondern auch der Bevölkerung?
Also ich bin Helmut Schönberger tatsächlich über den Weg gelaufen, weil es noch ganz in den Anfängen war mit der Unternehmertum. Aber kann mich noch erinnern, hatte so ein 12 Quadratmeter Büro voll mit Büchern. Und man muss sowohl ihn als auch die Quant-Familie dafür beglückwünschen, wie weitsichtig die waren, diesen Makerspace dann am Ende aufzuziehen und das Unternehmertum zu fördern. In der Liga, würde ich sagen, spielen wir nicht, lieber Christian.
Aber es sind ja Ansätze erkennbar.
Sind auch Ansätze erkennbar, aber ich muss sagen, wir haben ja ähnliche Professoren auch gehabt. Und mein großes Vorbild ist der Professor Ralf Reichwald. Mhm. Der hat ein ganz wichtiges Buch geschrieben für diesen Bereich, die grenzenlose Unternehmung. Mhm. Die ist heute noch lesenswert, die eigentlich im Prinzip aufgezeigt hat, wie die digitalen Technologien die Grenzen des Unternehmens aufweichen in Richtung Lieferanten, Technologie, Kunde. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass wir da beide ganz ähnliche Sachen gehört haben, der Helmut und ich. Aber er wird sich jetzt nicht unbedingt an mich erinnern.
Ja.
Er ist aber herzlich eingeladen, Helmut, komm mal vorbei. Ja.
Grüße gehen raus.
Nee, weil du sagst, du machst viel Werbung. Du hast uns ja vorhin auch erzählt, dass du einen eigenen Podcast, einen internen Podcast machst, der dich auch hilft. Sag mal, vielleicht dieses Mindset auch innerhalb der Organisation weiter auszuprägen.
Richtig. Christian, der Wichtigste an dem internen Podcast ist, dass ich ihn nicht mache, sondern wir haben, unser Host ist aus der Mannschaft. Das heißt, man hat dann auch, egal wie locker man ist, immer das Hierarchiegefälle und Angst, dass man beim Geschäftsführer vielleicht irgendwie was sagt, was man sonst eigentlich nicht sagen möchte. Deswegen macht der interne Hostess von unserer Marketingabteilung super niederschwellig. Wir benutzen die Podcasts tatsächlich für Change-Management-Themen. Also für die ganz großen Dinge, wo wir uns als Geschäftsführung nochmal erklären, haben teilweise sehr schöne Abrufraten, weil man bei uns das auch mit den mobilen Endgeräten dann anhören kann. Cool. Benutzen es aber auch ganz gerne einfach, um zwei Projektleiterinnen von einem IT-Projekt vorzustellen, dass die auch ein bisschen tiefer reingucken lassen. Mhm. Und das Medium ist dafür super geeignet. Mhm. Ja, und im Change muss man ja alle Kanäle bespielen. Also es gibt die Leute, die gerne physisch herkommen. Mhm. Ja, ich glaube, die unterscheiden sich schon noch von denen, die einen Podcast hören. Weil die halt, sagen wir mal, im Auto sitzen und pendeln und sagen, will ich mal hören, was da los ist. Ja, oder wir machen auch ein großes Digitalforum einmal im Jahr. Ja, teilweise zwei Tage mit externen Referenten, ist wieder eine andere Klientel. Ja, also wir müssen auch intern viel Marketing machen für die Digitalisierung und haben ein eigenes digitales Change-Programm extra dafür.
Ja, das sind schon die Unterschiede. Du hast vorhin ja auch ganz am Anfang gefragt, wie nimmt man die Teams mit bei sowas? Das haben wir schon gelernt. Es gibt ein Digital-Lab, es gibt einen Podcast, genau. Es gibt auch zusätzlich die ganzen Sachen wie Slides und Präsentationen. Seid ihr ja auch gut drin.
Ja.
Gibt es noch irgendwas? Oder,
also wir haben
Best Practices der Unternehmenskommunikation auch.
Also wir haben eine sehr gut aufbereitete interne Sway-Webseite, wo man sich im Prinzip remote informieren kann. Das ist ein Tool von Microsoft, wo man sich interne Webseiten basteln kann. Das finde ich super praktisch, weil es standardisiert ist und gut aussieht und auch ein bisschen verhindert, dass irgendwie Textwüsten entstehen.
Ja.
Und dann haben wir sogenannte Digitalbotschafter, die sich einmal im Halbjahr mit einem Thema im Unternehmen auf die Socken machen und einfach sagen, das ist der 3D-Druck in 3 Slides. Ich selber habe es so erklärt bekommen, ich sage es euch in meinen eigenen Worten weiter und die besuchen jede Abteilung. Ja, also nicht nur Technik, die gehen auch im HR-Bereich vorbei oder im Einkauf. Die machen das auch gerne, die haben sich auch alle freiwillig gemeldet, ja, und fahren halt 2 Kampagnen pro Jahr ab. Das halte ich für eine gute Sache. Und dann gibt es auch noch immer die lesenden Menschen. Deswegen haben wir auch einen Newsletter, den wir einmal im Quartal rausbringen, Updates dazu machen, wenn es Berichtenswertes dazu auch gibt. Ja.
Du musst eigentlich die ganze Klaviatur bedienen, weil du die Leute, bei so vielen Leuten hast du eigentlich immer jemanden dabei, der liest, der hört gern zu, der muss es sehen, der muss es irgendwie komplett erklärt kriegen von A bis Z.
Gut, wir wollen viel Geld vom Unternehmen, das darf man nicht vergessen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben hier so eine 750.000 ins Lab investiert. Wir investieren natürlich viel mehr in die digitale Transformation, weil ja da noch die ganzen IT-Projekte mit dabei sind. Und dann sind wir es natürlich auch dem Laden schuldig, uns nach Möglichkeit zu erklären, was in der Digitalisierung wirklich schwierig ist. Ja, deswegen glaube ich, es ist nicht schlecht, wenn man einen CDO hat, weil der Chief Digital Officer ist ja nicht der CIO, sondern ist eigentlich der, der den digitalen Wandel erklärt, immer wieder erklärt und sich solche Formate einfallen lässt. Viele Unternehmen haben CDOs, ob wir die noch in 5 Jahren sehen, wenn der Digital Mindset, wie du gesagt hast, sich dann so verbreitet hat.
Ja.
Ich kann dazu nur sagen, dass bei uns im Haus die Mehrheit der Mitarbeiter eigentlich möchte, dass wir uns schneller digitalisieren, als wir das tun. Weil sie im Privaten natürlich stärker digitalisiert sind, als wir das hier im Haus zumindest mal vor 3 oder 5 Jahren waren. Wir haben auch stark aufgeholt. Aber es ist nicht so, dass die Angst dominieren würde. Ja, kommt vielleicht ein bisschen mit dem Thema KI und Softwarebots und sowas.
KI ist sicherlich auch noch ein spannendes Thema, kommen auch vielleicht danach nochmal kurz zu sprechen, aber nochmal ganz kurz zu deiner Verteilung, also CDO, COO. COO ist ja auch hochanspruchsvolle Aufgabe. Ja. Ihr habt dann ein weltweites Produktionsnetzwerk. Richtig. Wie verteilt sich das, deine Arbeitszeit zwischen dem CDO und dem COO, oder ist das miteinander so eng verwoben, dass es zwar vom Titel her zwei unterschiedliche Spektren sind, aber de facto die gleiche Aufgabe?
Also es gibt natürlich ein Basisgeschäft, Operations. Das ist also, was im täglichen Produktionsgeschehen stattfindet. Und das ist natürlich auch stärker digitalisiert als noch vor 10 Jahren. Ist ja logisch. Dann gibt es alle möglichen Schnittstellen. Also wir bauen neu. Wir bauen 22.000 Quadratmeter neue Produktionsfläche in Deutschland auf. Und diese Fab ist digital geplant im BIM. Dann ist sie natürlich komplett digital in der Fertigung geplant. Es gibt ein MES-System. Es gibt eine Vision für eine Smart Factory, also für die Vernetzung der ganzen Dinge, ja, bis zur Logistik mit einem vollautomatisierten Regallager als solche Dinge. Ja, da ist es schon sehr schwer abzuschätzen, was ist jetzt hier dominant, die Produktionserstellung oder die digitale Komponente, oder gehört nicht beides zusammen? Ja, und dann gibt es natürlich das reine IT-Geschäft, das nicht unbedingt was mit Produktion zu tun hat. Ja. Aber wo ziehe ich die Grenze? Wenn ich ein CRM-System einführe, ist es ja erstmal nur für den Vertrieb. Ja. Aber wenn ich natürlich besser meine Kundendaten aufbereiten kann, sind sie auch besser in der Produktion. Ja. Deswegen ist das sehr schwimmend. Die IT hat natürlich noch viele andere schöne Spielarten, zum Beispiel die Cybersecurity. Ja, und das Thema KI. Deswegen würde ich schon sagen, no offense an alle meine Produktionskollegen, 60-40 ist es schon verteilt. Liegt aber auch daran, dass bei Witzenmann die durchschnittliche Verweildauer im Haus 14 Jahre ist und die Produktionsleiter deutlich länger da sind. Sind einfach eine tolle Truppe. Der Laden läuft auch, wenn ich da nicht vorbeigucke. Das ist auch ganz wichtig. Ich darf auch gar nicht anders sein. Stell dir mal vor, die Produktion läuft nicht nur, wenn Geschäftsführer nicht da ist. Die muss weiterlaufen, ob der da ist oder nicht. Ja, die halten den Kasten schon sauber. Aber die sind auch nicht ganz undankbar, wenn wir hier oben ein Labor haben und denen ihre Roboter einfahren, die sie sonst in der Produktion hätten und so weiter.
Ich habe so eine Charaktereigenschaft, und ich frage ja auch öfter, was sind denn so Charaktereigenschaften, die man mitbringen muss, wenn man im C-Level immer überleben will? Und du hast auch richtig gute 3 Tipps. Also unbedingt dranbleiben, die kriegen wir gleich noch. Aber wie kriegt man denn so eine Weitsicht, beziehungsweise, dass man sich nicht erst transformiert, wenn es zu spät ist? Also, dass man sagt, jetzt ist nicht der, sag ich mal, jetzt kriegen wir langsam die Elektromotoren, ja, sondern jetzt müssen wir uns transformieren, sondern schon 10 Jahre früher oder eben schon 15 Jahre früher ist man schon im Wandel. Wie geht das? Oder ja, wie startet man sowas?
Der Punkt mit diesen transformatorischen Dingen ist ja, dass sie eigentlich gar nicht transformatorisch sind, sondern sehr lange anfangen, völlig unsichtbar sind. Da gibt es ja dieses berühmte S-Kurven-Konzept. Hm. Ne? Und dann sind die Technologien am Scheitelpunkt der S-Kurve ungefähr gleich gut. Ne? Also Digitalkamera und die normale Kamera. Ne? Da ist die Digitalkamera lange Zeit ganz schlecht. Ja? Schneidet total schlecht ab. Alle lachen über die Digitalkamera. Ja, und plötzlich ist die Digitalkamera 1000 Mal besser als Filmkamera und dann ist das andere Ding weg und dann sagen alle, ja, Disruption. Hm. Aber der Prozess war bestimmt, ich kenne mich jetzt da nicht aus, aber locker 10, 15 Jahre. Hm. Ich kann mich auch noch erinnern, ein berühmter Hersteller von Kameras und Filmen hat auch das gesehen und hat gesagt, naja, jetzt befragen wir mal eine Zielgruppe, die sich auskennt, nämlich Profi-Fotografen, ob diese Digitalkameras was taugen. Und die haben natürlich alle gesagt, letzte Mist. Ja, Bilder kannst du vergessen. Ja. Und Nokia, habe ich mal irgendwo gehört, hatte das Smartphone auch schon in der Schublade, wollte aber noch ein bisschen Geld verdienen mit den alten Produkten. Vielleicht ist es der Automobilindustrie ähnlich gegangen. Mhm. Deswegen können wir natürlich nicht für uns behaupten, dass wir das alles sehen. Ja. Ja, und die anderen sind alle blind. Was wir natürlich tun, ist, wir haben sehr aktive Aufsichtsgremien. Mhm. Ja. Wir sind auch alle für die Größe unserer Unternehmen in Verbänden organisiert. Man ist natürlich viel, viel sensibler geworden auf diese Transformationen, als man es früher einfach war, weil man weiß, Unternehmen sterben aus, egal wie alt sie sind. Auch uns kann das natürlich ereilen. Und man versucht natürlich möglichst viel im Bereich Technologie Forecasting zu machen. Also wir haben auch eine eigene Abteilung, die sich mit dem Thema Technical Foresight und ja solchen Dingen Innovationsmanagement beschäftigt, die immer wieder systematisch reinholen, was gibt's für Trends. Ich würde mal behaupten, das hat Nokia auch gemacht.
Ja.
Ja, worauf es dann rankommt, ist einfach, naja, wenn man halt im gehobenen Mittelstand unterwegs ist, kann man sich halt nicht zu lange leisten, das nicht zu sehen. Und die ganz Großen haben vielleicht einfach ein bisschen mehr Polster und warten vielleicht ein bisschen länger als wir. Also wir sind halt sensibler, wenn ein großer Kunde irgendwie sagt, ich steige in der Technologie um. Ja.
Vielleicht sind auch die Entscheidungsprozesse da ein bisschen komplizierter. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass ihr einfach schlagkräftiger seid, dass ihr auf solche Trends schneller reagiert.
Also unsere Hierarchie ist ja unglaublich flach. Mhm. Also zum Werker bis zum CEO sind es 5 Ebenen.
Mhm.
Vielleicht 5,5.
Mhm.
Und wir sitzen auch bei uns ganz normal in der Kantine rum.
Mhm.
Also reden auch noch mit normalen Leuten. Wahrscheinlich zu wenig.
Mhm.
Da kommt schon relativ viel dann auch direkt an. Unser CEO ist auch gleichzeitig der Chief Technical Officer ja, und auch der Chief Sales Officer. Ja. Das ist auch eine ungewöhnliche Kombination.
Stimmt.
Na, CEO, Technik und Vertrieb passt aber auch ganz gut zusammen.
Ja, klar.
Ja.
Sensibler Markt, Sensoren am Markt.
Richtig. Gut, die jetzige Transformation haben wir ja noch nicht geschafft in die dekarbonisierte Welt. Das wird sich noch zeigen, ob wir das schaffen. Ja. Wir sind seit 2015 dran. Aber ich habe es vorhin auch gesagt, für ein gutes Produkt braucht es auch 10 Jahre.
Mhm.
Und auch unsere Kunden sind ja Suchende. Mhm. Ist ja nicht so, dass die jetzt schon fertig wären mit ihren Elektrolyseuren.
Mhm. Ja, klar.
Das Rennen ist offen.
Ja,
Transformationsprozess ist sicherlich noch nicht abgeschlossen, aber ist ja auch nicht absehbar, dass der jetzt innerhalb der nächsten Tage abzuschließen wäre. Es ist ja ein Weg zu Net Zero. Aber ihr habt ja da mit Wesentlichkeitsanalysen eure Prioritäten gesetzt, so was ich aus der Nachhaltigkeitsstudie gelesen hatte. Fühlt ihr euch da gut aufgestellt? Habt ihr euch Ziele gesetzt, wann ihr selbst als Organisation Net Zero sein wollt?
Im Bereich Nachhaltigkeit?
Ja.
Ja. Also, wenn man sich in der Nachhaltigkeit gut auskennt, dann muss man immer genau lesen, was die Unternehmen da so hinschreiben. Klimaneutraler Betrieb ist so ein, sag ich mal, ein realistisches Ziel.
So Scope 1, oder?
Ist genau, das, ja. Oder man sagt halt, das also die Fab selber, ne, ist im Prinzip irgendwie klimaneutral. Wenn man natürlich sagen will, man will halt von Scope 1, 2 und 3 klimaneutral werden, dann muss man sich schon ehrlich machen, dass halt bei der Rohstahlerzeugung und solchen Dingen 95-98% sämtlicher CO2-Emissionen anfallen.
Mhm.
Und ein Hebel als ein 800-Millionen-Euro-Unternehmen auf irgendwelche großen Stahlschmelzen, der ist halt relativ klein. Ja, und bis der grüne Stahl zum Beispiel kommt, wird das eine ganze Weile dauern. Man kann aber natürlich trotzdem viele Dinge tun, seinen Betrieb klimaneutral stellen. Und bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit sollte man nicht immer nur auf die CO2-Emissionen gucken. Da gibt's noch Umweltschutz, Artenschutz, Materialeffizienz, Ressourceneffizienz. Und da ist für die Unternehmen auch meistens noch lohnend, was zu holen. Ich behaupte aber mal, wir sind da gut unterwegs.
Und du hattest es ja auch erzählt, ihr habt ja euch schon frühzeitig mit dem Thema beschäftigt. Also es ist ja für euch jetzt kein völlig neue Erkenntnis, sich jetzt darum zu kümmern, sondern ihr habt ja schon eine lange Reise.
2011 sind wir im Global Compact beigetreten, als damals mit Abstand kleinstes Unternehmen. Da waren nur irgendwelche Riesenunternehmen mit dabei. Unser damaliger CEO war BDI-Vize und LVI-Vorsitzender und der hatte natürlich die Nase ganz schön im Wind und hat gesagt, da tut sich was. Und deswegen haben wir 2012 unsere erste Ökobilanz auch aufgestellt. Wir sind da echt schon eine ganze Weile unterwegs. Mhm. Also davor habe ich jetzt weniger Sorge.
Mhm. Ja. Also ich finde es toll, wie ihr euch diese DNA über die 170 Jahre beibehalten habt, dass man einfach nicht immer erst sich anfängt zu transformieren, wenn es soweit ist und wenn es sein muss, sondern einfach schon frühzeitig. Ich glaube einfach auch an der Lust an der Transformation. Ich glaube irgendwie, ihr habt ihr einfach Bock drauf, anfangt sozusagen sich neue Themen anzugucken.
Ich glaube, eigentlich hat keiner wirklich Bock auf Transformation.
Aber auf die Ergebnisse.
Aber wenn es nun mal unabdingbar ist, dann sollte man halt ganz stark nach vorne gucken und nicht zurück.
Ja.
Ja. Man nimmt natürlich mit, dass man die zwei erfolgreichen Transformationen geschafft hat. Wir sind auch mal in irgendeinem Lehrbuch mal aufgetaucht, habe ich neulich durch Zufall erfahren. Mhm. Das macht dann schon ein bisschen Mut, dass man es beim nächsten Mal auch schafft. Mhm. Und die letzte Transformation ist ja praktisch in den 90er Jahren erfolgt. Die ist nicht so lange her. Vielleicht hilft uns jetzt, Christian, dass wir halt auch nicht quartalsweise berichten müssen.
Ja, das stimmt.
Dass wir eine Shareholder-Struktur haben, die auch, sage ich mal, sehr stark die Gewinne im Unternehmen belässt. Hm. Ja, und nicht Altrit fragt, wie läuft's gerade, sondern dass man sich gegenseitig auch die Zeit gibt, das zu schaffen und auch weiß, dass man das braucht.
Hm. Nicht gut. Du hattest vorhin von Trends gesprochen, die ihr kontinuierlich auslotet. Wir haben kurz KI angesprochen gehabt oder wir sind über KI geflogen. Was spielt das heute für eine Rolle? Wir sind ja heute auch durchs Lab gelaufen und der ein oder andere schon eine KI, sagen, unterstützte Robotik gesehen. Also wie nimmt KI Einfluss auf euch oder auf ja, die Organisation?
Also unsere Digitalstrategie wird in der Regel Ende des Jahres bewertet. Ja, gemacht. Welche Projekte wurden, sag ich mal, abgeschlossen. Und für die nächsten zwei Jahre ist das ganz große Thema.
Ja.
Ja, wie setze ich KI wo ein? Und ich denke, da muss man drei Dinge unterscheiden. Die generative KI, die man jetzt einsetzen kann, um, sag ich mal, seine ganzen Suchthemen und sonst was besser aufzubereiten. Das, was gerade auch stark in den Medien ist. Dann gibt es solche KI-Anwendungen, die man so ein bisschen adaptieren muss, ja, damit sie überhaupt im Unternehmen funktionieren. Also so ein Computer-Vision-Thema, das installiert sich leider nicht von selbst.
Mhm.
Oder es geht in der dritten Welle darum, dass man wirklich, sage ich mal, ein Grundlagendatenprojekt, ja, also für irgendeinen Schweißprozess, sage ich mal ganz abstrakt. Und dann sammle ich meine eigenen Daten und daraus ziehe ich Rückschlüsse. Und ich komme aus dem Toyota Produktionssystem und wir sagen immer, ein Werkzeug kann sich am Markt jeder kaufen, nur wenn du es anpasst, ist es ein Wettbewerbsvorteil. Deswegen behaupte ich einfach mal, generative KI muss man einfach benutzen, ja, weil es eben alle auch machen. Und der dritte Teil ist der dir Wettbewerbsvorteile bringt, indem du wirklich sagst, ich optimiere grundlegend an meinen Prozessen dann weiter. Heute würde ich sagen, ist der Einfluss der KI auf das Betriebsergebnis relativ überschaubar, ist sehr klein. Aber es ist ja vollkommen klar, dass es für jede Domäne im Haus eine Anwendung gibt. Und das muss man sich schon ganz genau angucken. Und da würde ich auch sagen, wer das nicht macht, der hat dann schon ein Problem.
Aber wer treibt es? Ist das dann auch die Aufgabe des CDOs, diese Pflänzchen dann in den verschiedenen Bereichen zu setzen? Oder habt ihr quasi Saat von unten, die, sag mal, da auch neugierig sind und sich mit solchen Applikationen oder spezifischen Witzmann-Applikationen beschäftigen?
Also ich denke, die Aufgabe von einem guten Geschäftsführer ist, die Zukunft ins Haus zu holen und seinen Leuten nicht im Weg zu stehen, um das mal so zu sagen, die sich da auskennen. Und tatsächlich ist das KI-Thema bei mir dann aufgehängt, zusammen mit dem CIO und anderen, die da mit dabei sind. Und wir haben zum Beispiel für die Robotik einen großen Robotikplan erstellt und überlegt, in welchem Arbeitssystem kann der Robby eingesetzt werden und in welchem Arbeitssystem kann er kombiniert werden mit künstlicher Intelligenz. Ja, man muss nur wissen, dass genau diese spannenden Anwendungsfälle, die kommen nicht über Nacht. Die müssen sie erarbeitet werden. Und meistens hat man dann, wenn man Glück hat, so ein Produkt wie Witzenmann, das ist auch nicht 0815. Ja, nicht jeder Roboter kann das Ding sehen, greifen, einlegen, keine Ahnung, was damit machen. Ja. Und genau das ist die Aufgabe von der systematischen digitalen Strategie. Das Feld der KI-Anwendungen ist so unüberschaubar, dass ständig neue Posts auf LinkedIn erscheinen, die einem erzählen, welches gerade das aktuelle Tool ist für PowerPoint-Präsentationen. Ja. Und wenn man mal gerade eins gelesen hat, ist es nächste Woche schon wieder das andere. Deswegen muss die digitale Strategie sowas genau gut vorfiltern. Und dann muss man sich innerhalb vom Labor kleine Pilotprojekte überlegen und denken, was könnten dafür fürs Unternehmen dann wirklich wertvoll sein. Ich klammer jetzt mal wirklich explizit die generative KI aus, ja, sondern wirklich diese Hardware-Anwendungsfälle. Ja, die generative KI ist wieder ein ganz anderes Thema. Da darf man halt einfach nicht den Einstieg verpennen.
Also, sehr toll. Ich glaube, man hat jetzt auch in der Geschichte, oder wenn man aufmerksam zugehört hat, schon einige deiner Tipps gehört. Also was kommt es eigentlich drauf an, wenn man im C-Level unterwegs ist? Was sind deine Überlebensstrategien und Überlebenstipps für C-Level? Aber magst du uns nochmal, und wir kommen auch schon langsam ans Ende der Aufnahme, nochmal die drei zusammenfassen, die das sind, damit der Zuhörer oder die Zuhörerin, die jetzt gerade mit dem Hund draußen ist, auf dem Stepper oder auf dem Weg in die Arbeit ist, jetzt nochmal richtig reinstarten kann mit deinen Tipps.
Ein Hund kaufen wäre ein guter Tipp, glaube ich. Man braucht ja jemanden, der einen mag.
Genau.
Ja, wäre ein sehr schöner Tipp.
Fördert Resilienz.
Es fördert auf jeden Fall die Resilienz, ja. Die Themen im C-Level, das kann man ja aus all deinen Podcasts auch schon rauslesen, sind so komplex geworden, dass man sie halt nicht mehr alleine hinbekommt. Ja, also gerade wenn man größer geworden ist. Also der Patriarch, der alles überblickt, das Universalgenie, das jeden Prozess kennt, der wird es einfach immer schwerer haben. Deswegen ist eine Binsenweisheit, man braucht wirklich ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinem Führungsteam. Und auch da würde ich sagen, gibt es ein paar Themen, die sehr präsent sind, auch in der aktuellen Diskussion. Empathische Führung, sich also wirklich für Menschen interessieren. Eine unserer Führungskräfte sagt immer, also wer sich für Menschen interessiert, soll Manager werden. Und wer sich für Sachen interessiert, soll Sachbearbeiter werden. Und ich denke, das sollte man verinnerlichen, dass man als Führungskraft mit Menschen arbeiten möchte und dass sie einen ein wenig anstrengen. Und da sollte man, glaube ich, psychologische Sicherheit bieten.
Ja.
Also, dass man einfach sagt, okay, wir haben das Vertrauensverhältnis und dann ganz schwierig für alle Manager das Mikromanagement lassen. Nehme ich da mal nicht aus. Es gibt auch Bereiche, wo ich mich zu stark einmische, weil das demotiviert halt wahnsinnig. Ja. Manchmal muss es natürlich sein. Ja. Das wäre das erste Thema. Vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Führungskräften haben. Dann vertrauen sie dir auch. Man sollte irgendwie gucken, dass man an sich selbst arbeitet relativ viel. Ich denke, alle guten Führungskräfte machen das auch irgendwie, die zumindest so führen.
Ja.
Und wir haben dazu bei uns im Haus sogenannte Culture Checks eingeführt, wo die direkten Reports anonym die Führungsleistung bewerten. Und ich mache das schon seit 2019. Und da darf jeder im Prinzip einen Haufen Fragen beantworten und Freitext reinschreiben. Ist nicht immer schmeichelhaft.
Ja.
Aber was ich gerne mache, ist, ich nehme das Ergebnis, schicke es an alle zurück. Bei mir sind es teilweise 14 Leute. Also es ist nicht so, dass irgendwie drei Leute mich bewerten, sondern halt 14. Und dann machen wir sogar eine offene Runde und gehen alles durch. Und dann sagen wir, okay, roter Faden ist zum Beispiel manchmal bei mir nicht so gut erkennbar. Lass uns überlegen, wie wir das hinkriegen. Oder Erfolge gemeinsam feiern. Das ist auch so ein Thema, was echt oft unterbelichtet ist. Wie kriegen wir das so besser hin? Oder wenn man sich mal im Ton vergriffen hat, was einem immer passiert. Ja, also ich habe 10 Direct Reports und 1000 Leute in der Linie. Du kannst nicht immer wertschätzend und zuvorkommend sein. Dann wird es auch zurückgespiegelt. Und wenn man es am konkreten Beispiel hat, dann denkt man drüber nach. Ich halte das für eine ganz gute Geschichte, um Punkt 1, vertrauensvolle Führung hinzubekommen. Und das Schwierigste ist natürlich bei diesem Wust an Feinstaub, sage ich immer, der auf dich einprasselt, irgendwie sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und ich mache das halt mit einem Tool, nämlich dem Microsoft Planner. Werbung für Microsoft, tut mir leid. Ja, und der Planner, der hat so Kanban-Karten.
Ja.
Und ich habe in allen Direct Reports, haben wir einen eigenen Teams-Raum, wo wir Kanban-Karten drin haben. Da heißt, da kannst du halt das Thema reinstellen in verschiedenen Kategorien, von wichtig bis sonst wohin, kannst Termine setzen und du kannst halt die ganze Zeit remote kommentieren. Das heißt, du musst auch nicht permanent irgendwann anrufen, sondern du kannst einfach reingucken, man kann Daten anhängen und man kann natürlich dann auch die Prioritäten gut setzen, so auf das zu konzentrieren, was wirklich wesentlich ist. Und das Schlimme ist halt immer, dass das Dringliche das Wesentliche verdrängt. Das kennen wir ja alle. Die berühmten Ad-Hoc-Dinge, die dir den ganzen Tag verstrubbeln. Ja, aber mir hat das enorm geholfen, die Arbeit zu strukturieren, damit auch die Kollegen und Kolleginnen auch wissen, was ist denn jetzt eigentlich für den Herrn Taschen jetzt eigentlich wichtig? Ne? Wie kommt der da weiter? Wobei wir uns eh alle duzen, also werden so hoffentlich sagen, was ist denn Philipp eigentlich wichtig?
Ja.
Das finde ich, Jungs, hat uns auch sehr weitergebracht. Hat unsere neue CHO eingeführt. Wir haben hier eine Duzkultur bei allen Leitenden. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber ich muss zugeben, dass das schon was mit einem macht. Es wird einfach persönlicher, wenn man es da auch authentisch dann macht.
Ja. Also echt toll. Danke dir nochmal für die Zusammenfassung. Ich habe extrem viel gelernt und fand es auch super spannend, wie gesagt, heute einmal hier mit vorbeizukommen. Christian, haben wir irgendwas vergessen?
Erlaubst du mir noch eine Frage, Franz?
Selbstverständlich, dafür
Philipp, ist es ja da. Philipp, das mit dem Planner, das hat mich persönlich beeindruckt. Ja. Klingt nach einem guten Plan. Ich stelle bei mir fest, und deshalb vielleicht auch die Frage an dich, einen Tipp für mich. Ich würde mir gerne auch Zeit im Laufe einer Woche frei nehmen, um bestimmte Dinge zu tun. Ja, und werde immer erschlagen von dem Dringlichen, vielleicht nicht dem Wesentlichen.
Ja.
Wie gelingt dir das, dich, ich sag's nochmal übertragen im Sinne, ein Buch zu lesen? Gelingt dir das, Zeit für dich zu finden?
Ich habe noch zwei kleine Kinder, also insofern das, was ich an Zeit für mich habe, verbringe ich wirklich sehr, sehr gern mit meinen Söhnen, die sind noch relativ jung. Tatsächlich lese ich auch noch Bücher, die lese ich aber deswegen nur noch digital, was nicht ganz so schön ist, wie mit Paperback. Es geht einfach ein bisschen schneller, man kann besser auch markieren. Solche Dinge kommen auch noch vor, aber jetzt nicht übermäßig. Und wie man die Zeit findet, auf dem C-Level hat man ja meistens das große Glück, dass man noch ein Referat hat oder eine Assistenz. Und die retten ja ihren Chef oder ihre Chefin jeden Tag zweimal. Und ich habe mal tatsächlich auch so Zeitblocker reingeschoben, die wir so ein bisschen zusammen verteidigen, dass man auch Zeit fürs Arbeiten bleibt. Weil das eine ist ja das Buchlesen, das andere ist ja tatsächlich auch das Arbeiten. Weil Meetings und Entscheidungen treffen und Showfixe und sowas sind Teil der Führungsarbeit. Aber dann hast du ja deine Arbeit immer noch nicht gemacht. Weil einer will ja noch von dir irgendwie ein originäres Konzept haben. Oder eine zündende Idee fürs Digitallabor oder Franz Kubilum treffen. Solche Sachen. Und da muss man halt zusammen als Tag-Team den Kalender so ein bisschen beackern. Ja. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Am Wochenende habe ich die Firma eigentlich aus dem Fell. Dafür ist das Pensum unter der Woche halt deutlich höher. Ich fange halt Viertel nach fünf an oder so und fahre dann auf der Autobahn rum, per Podcast.
Ja.
Und komme dann so zwischen 18 und 19 Uhr nach Hause. Und die Antwort liegt natürlich da drin. Meine Frau macht natürlich auch viel. Die ist allerdings auch eine Managerin. Also sind wir, glaube ich, relativ gut drin, die Sachen so gemeinsam zu schaukeln. Ja. Aber man hat natürlich ein bisschen zu wenig Zeit für sich. Manager ist aber ein schöner Beruf. Das wird oft übersehen, weil er nicht immer unbedingt positiv konnotiert ist. Ich habe neulich in einem sehr lustigen Buch gelesen, der Manager im Tatort ist also entweder Täter oder verdientes Opfer. Ja, das finde ich super lustig. Und er hat nicht unbedingt den besten Ruf. Ich finde halt, dass einige Einzelfälle dann so für so kreuzbrave Unternehmen, wie wir im gehobenen Mittelstand sind, dann herhalten müssen. Das ist nicht ganz fair. Da gibt es, glaube ich, viele, die so ganz normal ihre Arbeit machen und wirklich das Beste versuchen rauszuholen für ihre Firma und die Mitarbeiter.
Ja, genau. Macher, Gestaltungswille. Philipp, herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, ich finde, man sagt immer, Deutschland hätte keinen Amazon, kein Netflix, kein Google. Das stimmt nicht. Richtig. Ich finde, wir haben genau solche Firmen auch und die sich auch immer wieder neu erfinden. Und ich glaube, wenn wir uns das nicht beibehalten, dann wird es irgendwann schwierig. Aber ihr seid ein gutes Beispiel dafür. Du bist ein gutes Beispiel. Deswegen danke dir fürs Gespräch.
Vielen Dank, Franz. Vielen Dank, Christian. Hat Spaß gemacht.
Gerne geschehen.
Danke, super.
Klasse, danke dir.
Sehr gut. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt natürlich eine Bewertung dalassen für den Podcast. Das ist immer das Schönste, wenn man natürlich Feedback kriegt von allen, die zuhören. Es sind ja doch mittlerweile einige und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, auch wenn es Kritik ist. Das ist, gehört auch dazu, haben wir gerade von Philipp gelernt. Einmal im Jahr werden die Führungskräfte unter die Lupe genommen und so wollen wir es natürlich auch gleich haben. Und natürlich dieser Podcast, die NTC, der Podcast Mission machen und auch Change by Design sind nur möglich, weil sie von Atreus präsentiert werden. Also auch mal schauen, was Atreus macht, gerade wenn es um die Themen und um die Fragestellung geht. Habe ich gerade die richtigen Leute im Unternehmen zur richtigen Zeit? Da können wir sicherlich helfen, auch wenn es vielleicht nur ein erstes Gespräch ist. Aber wir freuen uns natürlich da über jeden Austausch, gerne auf LinkedIn oder an unsere E-Mail-Adresse. Und Philipp, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Danke, Franz.